Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Tag. Bis zu 41 Grad sollen es heute werden in Deutschland. Der Tag, an dem Bundesverkehrsminister Scheuer Hitze aus der Diskussion nehmen will. Das hat er gesagt vor dem Transitgipfel heute mit Politikern aus Österreich. Das Ziel, eine Entlastung des Straßenverkehrs über den Brenner. Ein Thema dieser Sendung, in der es außerdem um die Sprachenvielfalt an Schulen in Luxemburg geht. Und wir lernen einige junge Nigerianer kennen, die übers Mittelmeer nach Italien emigriert sind und jetzt enttäuscht und ernüchtert zurückkehren. Wer jetzt in der Ferienzeit nach Süden will und dabei nicht mit dem Auto fährt, der spart sich Stunden im Stau und macht sich wahrscheinlich auch neue Freunde, und zwar in Österreich. Die Menschen da dürften jedem Touri dankbar sein, der anders reist als mit dem Auto, denn sie sind ziemlich genervt von den Blechlawinen aus PKW und LKW, die sich regelmäßig von Deutschland aus oder nach Deutschland hin über den Brenner schieben. Eine Situation, die keiner gut findet. Über Lösungen wird jedoch zünftig gestritten, besonders zwischen dem deutschen Verkehrs Minister Scheuer und dem Tiroler Landeschef Platter. Der will vor allem erreichen, dass mehr Verkehr auf die Schiene verlagert wird und ist heute zusammen mit Österreichs Verkehrsminister Reichert zu Gast bei Scheuer auf dem sogenannten Transitgipfel, über den ich jetzt sprechen kann mit Sirjan Govedaritza, unserem Korrespondenten in Wien. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Die vor alle Touristen wahrscheinlich wichtigste Frage vorab mal geklärt. Um Tirols Interessen durchzubringen, hat Platter temporäre Autobahnabfahrverbote eingeführt. Stehen diese Abfahrverbote für Platter heute zur Debatte?
Ganz klares Nein. Das hat er in den letzten Tagen immer wieder betont. Das ist etwas, worüber er nicht diskutieren möchte. Er werde da keinen Millimeter nachgeben, ließ er sich immer wieder zitieren. Und grundsätzlich hat Günther Platter ja auch immer wieder betont, er nehme an diesen Gesprächen nur teil, weil er sich Bewegung von Deutschland erhoffe. Also aus Tiroler Sicht liegt der Ball heute ganz klar im deutschen Feld.
Was ist denn eigentlich das größere Problem auf dem Brenner? Die PKW und die Touris oder die LKW?
Beides ist auf jeden Fall aus Tiroler Sicht ein Problem. Es sind 2,5 Millionen Lkw gewesen, die 2018 über den Brenner gerollt sind, heißt es von offizieller Seite. Und die Tiroler Landesregierung betont immer wieder, um das sozusagen die Dimension zu verdeutlichen, fast schon mantramäßig, das sei mehr als bei allen 6 Alpenübergängen in der Schweiz und in Frankreich zusammen. Also auf jeden Fall schon eine ganze Menge und eine ganze Belastung. Und auf der anderen Seite natürlich die vielen Pkw, das sind wiederum 11 Millionen, die da über den Brenner kommen, und wenn die dann Staus ausweichen, weil sie Navis, die da hinleiten und in den Ortschaften sind, dann reden wir von Krankenwagen, die nicht durchkommen, von Anwohnern, die nicht über die Straße kommen. Also beide Dinge setzen den Tirolern zu.
Und wie sieht Österreichs Vorstellung aus, damit sich die Verkehrssituation auf dem Brenner langfristig verbessert?
Ja, Tirol setzt darauf, den Lkw-Verkehr über den Brenner und in dieser Gegend unattraktiv zu machen, also teurer zu machen. Der Landeshauptmann Günther Platter sagt ja immer wieder, das sei viel zu günstig, und hat deshalb eine sogenannte Korridormaut immer wieder vorgeschlagen. Das ist auch sein Vorschlag, den er heute nach Berlin mitbringt. Das heißt, dass die Mautgebühren auf der Strecke München-Verona angepasst werden sollen, also teurer gemacht werden sollen, denn in Deutschland sind sie zum Beispiel deutlich niedriger als in Österreich. Das ist so der eine Punkt. Und langfristig gesehen die Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf die Schiene, zum Beispiel über den sogenannten Rola, die rollende Landstraße. Das sind besondere Züge, auf die ganze Sattelschlepper draufgeladen werden können. Und die gibt es ja auch heute schon. Das soll ausgebaut werden, aber das ist eine längerfristige Geschichte.
Was haben denn Platter und Reichert anzubieten, um ihre Interessen durchzusetzen heute?
Naja, nicht so viel. Also die Österreicher gehen ja, wie gesagt, nach Berlin mit der Haltung, Deutschland muss sich bewegen. Es hat gestern zwischenzeitlich geheißen, Österreich sei bereit, das sogenannte Dieselprivileg für LKWs abzugeben, also Diesel für LKW in Österreich teurer zu machen. Es hieß, das Verkehrsministerium prüfe das bereits. Das ließ sich gestern aber nicht bestätigen. Zum einen ist das Verkehrsministerium in Wien gar nicht zuständig, sondern das Finanzministerium. Und wir müssen bedenken, wir haben in Österreich im Moment eine Übergangsregierung. Regierung, die soll ja ausdrücklich vor allem verwalten und keine politischen Weichenstellungen setzen. Also es ist eher zu erwarten, dass, wenn dieser Vorschlag sich überhaupt durchsetzt, dass das dann nach der Wahl und nach der Regierungsbildung irgendwann Ende des Jahres passiert. Also ganz konkret ist das nicht.
Sie haben gerade den Zugverkehr angesprochen und von Langfristigkeit gesprochen. Es geht um den Basistunnel durch den Brenner und der Vorwurf von Österreich in Richtung Deutschland ist, dass es auf deutscher Seite eben zu langfristig angegangen wird, was Zubringerstrecken für Züge zum Basistunnel betrifft. Ist das eigentlich die Frage, an der sich alles entscheidet?
Unter anderem ja, aber Tirol hat ja die Position, das muss jetzt schnell etwas passieren, zum Beispiel damit diese Fahrverbote aufgehoben werden. Also Tirol geht jetzt nach Berlin mit der Vorstellung, wir sind bereit, uns zu bewegen, nur dann, wenn es kurzfristig eine spürbare Entlastung in unserer Gegend gibt. Was den Schienenverkehr anbetrifft, ist es ja so, dass die Österreicher und die Italiener mit dem Ausbau so rund um 2023 fertig sein sollen. Deutschland liegt da irgendwie bei 2030 und später. Und das ist tatsächlich auch eine Kritik aus Österreich.
Jetzt beginnen ja am kommenden Wochenende in Bayern die Sommerferien. Was bedeutet das denn für die politischen Verhandlungen heute und was bedeutet es für alle Leute, die dann Richtung Süden fahren wollen?
Ja, politisch betrachtet ist es sicherlich ein Druckmittel, denn es ist ja bekannt, dass in Deutschland Themen, die den Urlauberverkehr betreffen, auf jeden Fall von großem Interesse sind, dass das auch großes mediales Interesse auslöst und dass das jetzt ein gewisses Druckmittel ist für die Entscheider in München, aber auch in Berlin, sich zu bewegen. Das sagt die Tiroler Landesregierung auch teilweise ganz offen. Für die Autofahrer bedeutet das eigentlich nicht besonders viel. Wenn es denn dann Staus gibt auf den Strecken in Österreich, dann wird es das greifen, was Tirol und auch Salzburg übrigens beschlossen haben, dass es an gewissen Strecken, an gewissen Autobahnabfahrten nicht möglich sein wird, abzufahren, um den Stau auszuweichen. Da wird die Polizei stehen und einen, wenn man zum Beispiel da nichts gebucht hat oder so, zurückführen. Und auch die Navi-Betreiber sind informiert, dass sie diese Strecken nicht als Ausweichstrecken anbieten.
Heute Transit-Treffen in Berlin. Dazu Einschätzungen aus Österreich von unserem Korrespondenten Sirjan Govica-Aritza. Vielen Dank dafür. Seit Italiens Innenminister Salvini seine Politik der geschlossenen Häfen knallhart durchzieht, ist es noch schwieriger geworden, für Migranten über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Etliche versuchen es trotzdem, wollen ein besseres Leben und setzen eben jenes dafür aufs Spiel. Schaffen sie es nach Europa, werden sie nicht selten bitter enttäuscht, wie zum Beispiel Precious und Barnabas aus Nigeria. Sie waren nach Italien emigriert, wollten sich eine neue Existenz aufbauen, sind gescheitert und haben sich entschlossen, nach Afrika zurückzukehren. Damit sie dort ihre Zukunft gestalten können, erhalten sie Hilfe einer italienischen Nichtregierungsorganisation. Jörg Seiselberg hat Precious und Barnabas getroffen.
Barnabas ist müde. In der Nähe der Engelsburg in Rom sitzt er draußen vor einer Bar und nippt an seiner Cola. Es ist seine letzte in Italien. Gleich geht es zum Flughafen und von dort zurück nach Nigeria. In Nordafrika steigen auch in diesem Sommer fast täglich Menschen in Boote, um nach Europa zu kommen. Genau wie es Barnabas vor 3 Jahren getan hat. Jetzt will der 22-Jährige zurück. Europa hat ihn enttäuscht. Ich habe mir ein gutes Leben hier erhofft, dass ich arbeiten und meine Mutter unterstützen kann. Aber Migranten haben hier kein gutes Leben. Ich habe mir das anders vorgestellt, als ich es nun erlebt habe. Barnabas ist quer durch den afrikanischen Kontinent gefahren. Freunde sind bei dem Weg durch die Wüste ums Leben gekommen. Monatelang hat er in Libyen ausgeharrt, auf dem Mittelmeer sein Leben riskiert und ist dann von der italienischen Küstenwache gerettet worden. Für den gelernten Friseur, der nach eigenen Angaben 6.000 Euro in seine Flucht investiert hat, war Europa das gelobte Land. Sein Asylantrag aber wurde, wie bei den meisten Nigerianern, abgelehnt. Er saß auf der Straße. Ich gehe zurück, weil es in Italien keine Arbeit für mich gibt, ich nicht die nötigen Papiere habe. Hier habe ich auf der Straße um Geld gebettelt. Als ich in meinem Land war, habe ich nie um Geld gebettelt. Am Nebentisch der Bar in Rom sitzt Precious. Auch er ist aus Nigeria, auch er auf einem Boot über das Mittelmeer nach Italien gekommen. Und auch er will nach 3 Jahren nach Hause. Ich habe hier meine Zeit verschwendet. Ich konnte hier nicht arbeiten. Wenn ich in Nigeria geblieben wäre, hätte ich vielleicht schon eine Universität beendet. Ich freue mich, jetzt zurückzugehen, um neu anzufangen. Barnabas und Precious gehören zu den Ersten, die profitieren von einem neuen Projekt des italienischen Flüchtlingsrats zur freiwilligen Rückkehr. Es richtet sich unter anderem an Ausreisepflichtige aus Nigeria, dem Land, aus dem bis zum vergangenen Jahr die meisten Migranten nach Italien gekommen sind. Das Programm gibt den Rückkehrern eine Starthilfe für eine neue berufliche Existenz. Barnabas will wieder als Friseur arbeiten. Wenn ich in Nigeria zurück bin, werde ich in meinen alten Beruf einsteigen. Ich bekomme die Möglichkeit, einen eigenen Laden zu haben. Ja, und darüber freue ich mich.
Ja, I'm happy.
Precious wird ein Geschäft aufmachen, in dem er Kleidung und Kosmetik verkauft. Wie alle Rückkehrer in dem Projekt bekommt er 2000 Euro Starthilfe, allerdings nicht in bar. Die Partnerorganisation in Nigeria kauft für das Geld einen Laden und erste Ware, damit der Rückkehrer sofort mit seiner neuen Aufgabe anfangen kann und nicht mit leeren Händen dasteht. In Deutschland gilt die Rückkehr von Nigerianern als schwierig, unter anderem, weil die Behörden nicht kooperieren. Elisabetta Tucinardi vom italienischen Flüchtlingsrat erzählt, man habe das Projekt ausführlich der Botschaft präsentiert und nun einen festen wöchentlichen Termin, an dem sich die potenziellen Rückkehrer mit ihren Projekten präsentieren. Wir kommen hier jeweils mit 2-3 Migranten her und in der Regel erhalten wir dann innerhalb von 2 Stunden ein Notfallreisedokument, mit dem sie am selben Tag ausreisen können. Seit Ende Mai hat die Nichtregierungsorganisation auf diese Weise rund 30 Menschen zurück nach Nigeria begleitet. Es könnten deutlich mehr sein, heißt es, wenn die Regierung die Mittel im Vergleich zu früheren Programmen nicht gekürzt hätte. Rückkehrer Precious verabschiedet sich mit Handschlag und macht sich auf Richtung Flughafen. Im Gepäck eine Nachricht für seine Landsleute, die überlegen, sich auf den Weg zu machen. Meine Botschaft für die, die nach Europa wollen, ist: Denkt nach und trefft nicht diese Entscheidung. Alle denken, sie hätten ja ein besseres, einfacheres Leben und Geld und alles. Aber sie kennen die Realität nicht. Mein Rat an sie ist, sie sollten nicht kommen.
Sagt der Nigerianer Precious im Beitrag von Jörg Seiselberg. Wenn jeder nur seine eigene Sprache spricht, dann kann es passieren, dass man aneinander vorbeiredet. Darum geht's, verkürzt dargestellt, in der biblischen Erzählung des Turmbaus von Babel. Als sich die Menschen mit dem Turmbau zu groß machen wollten, schmiss Gott viele verschiedene Sprachen vom Himmel. Die Baumeister verstanden einander nicht mehr, aus dem Turm wurde nix. Das ist die negative Deutung der Erzählung. Positiv betrachtet ist die babylonische Vielsprachigkeit keine Strafe, sondern ein Geschenk, das die Welt spannender, bunter, vielfältiger machte. Und jetzt ist die Frage, was hat das zu tun mit Luxemburg? Antwort: eine Menge. Gleich zumindest hören wir einen luxemburgischen Schulleiter, der Babel vergleicht mit der Vielsprachigkeit in Luxemburg. Zu der gehört auch Portugiesisch, denn 16% der Bevölkerung in Luxemburg sind Portugiesen. Wie sie in Luxemburg leben, schaut sich unsere Reporterin Tonja Koch diese Woche in mehreren Reportagen genauer an und berichtet heute über die Europaschule in Differdingen. Sie ist die einzige staatliche Schule, die ihren Schülerinnen und Schülern Portugiesisch als Muttersprache anbietet.
O Adamastor, aí podemos lá remeter para...
An Engagement mangelt es der Lehrerin ganz sicher nicht. Paula Ribeiro da Costa da Silva unterrichtet im Hauptfach Portugiesisch. Auf dem Lehrplan steht der große Entdecker Vasco da Gama.
Não, Vasco da Gama. Bartolomeu Dias...
Die Europaschule in Differdingen ist die einzige staatliche luxemburgische Schule, die Portugiesisch als Muttersprache anbietet, 5 Stunden die Woche. Das Konzept folgt der Grundidee der Europaschule. Das heißt, die Muttersprache wird als Basis genommen, um der Unterschiedlichkeit der Kinder Rechnung zu tragen, sagt Gerard Zenz, der Direktor der Schule.
Als wir die Analyse gemacht haben, welche Sprachen werden dann zu Hause gesprochen, haben wir festgestellt, das ist eigentlich wie in Babel. Das heißt, wir haben sehr viele Sprachen, hauptsächlich europäische Sprachen, die hier in der Gegend gesprochen werden.
Im traditionellen luxemburgischen Schulsystem wird auf Deutsch und Luxemburgisch alphabetisiert und es folgen dann als weitere Sprachen Französisch und Englisch. Im industriell geprägten Süden des Landes, wo ein Querschnitt der Gesellschaft zu Hause ist, sei jedoch nicht jedes Kind auf diese Form des Multilinguismus vorbereitet.
Kinder, die aus der Migration kommen, haben früher auch schon bei uns die Schulen geschafft. Einige jedenfalls. Viele aber nicht. Wieso nicht? Weil die Latte, die sie überspringen mussten, für diese Kinder viel höher lag als für mich zum Beispiel als Luxemburger. Das Ziel, das die Regierung jetzt anstrebt, ist es nicht, die Latte für alle weiter runterzulegen, damit wir mehr Abiturienten bekommen, sondern das Ziel ist es, die Latte für Kinder mit Migrationshintergrund in etwa auf dieselbe Höhe zu legen, wie sie liegt für Einheimische.
Mit dem starren Sprachenkonzept seien der Gesellschaft Kompetenzen verloren gegangen. Deshalb sei das Konzept der Europaschulen, das lange Jahre nur Kindern von Europabeamten offen stand, für breitere Bevölkerungsschichten geöffnet worden. Erstaunlicherweise aber muss Zenz bei den Eltern mehr werben, als ihm lieb ist.
Also wir versuchen den Eltern zu erklären, dass es für ihre Kinder am besten ist, wenn man auf die Muttersprache draufbaut. Das ist aber in der Bevölkerung noch relativ schwierig zu verstehen, weil viele portugiesische Bürger sagen halt, wir haben die Wahl gemacht, nach Luxemburg zu kommen und die zweite Generation, das heißt unsere Kinder, sollen dann auch die Landessprachen lernen und da ist das Portugiesische nicht mehr so wichtig.
Obwohl inzwischen 95.000 Portugiesen in Luxemburg leben, immerhin 16% der Bevölkerung, gehört Portugiesisch nicht zu den offiziellen Landessprachen. Aber es ist nach Luxemburgisch und noch vor Französisch, das auf der Verwaltungsebene im Handel und der Gastronomie bevorzugt wird, die Sprache, die im Land hauptsächlich gesprochen wird. Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Klasse S3 in Differdingen.
Ich habe gar keine richtige Muttersprache. Wir reden Französisch, Portugiesisch und Luxemburgisch zu Hause. Und dann auch noch Deutsch. Das wäre schwierig geworden.
Am Schuldeutsch vorbeizukommen, das habe den Ausschlag gegeben für die Differdinger Schule, sagt Beatrice.
Deutsch ist nicht mein Ding.
Weiter vorne sitzt Natalia, sie ist vor 2 Jahren aus Brasilien nach Luxemburg gekommen und beantwortet Fragen am liebsten auf Englisch.
Since I have arrived, I felt more like home in here than in Brazil, certainly.
Ich fühle mich hier mehr zu Hause als in Brasilien. Du hast jede Menge Sprachen, Dialekte, alles Mögliche. Und in Esch gibt es auch eine große brasilianische Gemeinschaft.
Even though we have a large community of Brazilian people in Esch.
Eigentlich käme sie super zurecht, aber ihre Mutter sei der Auffassung, Französisch müsse nun auch noch sein.
I normally speak Portuguese and English.
Meine Mutter meint, das sei wichtig für mich. Ganz ehrlich, ich weiß allerdings nicht so genau, wieso eigentlich.
Ben, ihr Banknachbar, kam bereits vor etwa 12 Jahren aus Australien. Zu Hause spricht er überwiegend Portugiesisch und Englisch, zuweilen aber auch Luxemburgisch und Französisch. Bevor er auf die Europaschule kam, hat er das traditionelle Schulsystem durchlaufen und spricht deshalb auch Deutsch. Im Sprachenangebot sieht er nur Vorteile.
Viele Sprachen lernen, dass ich in verschiedenen Ländern wohnen und die Kultur auch lernen kann.
Die Kinder, vor allem diejenigen, die erst ein paar Monate im Land seien, profitierten enorm davon, in der Muttersprache unterrichtet zu werden, sagt die Co-Rektorin Elisabeth da Silva.
Weil wir der Muttersprache den Wert geben, den sie verdient.
100 Schülerinnen und Schüler nutzen die neuen Möglichkeiten und noch ist nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Denn die Berufsschulausbildung müsse noch angepasst werden. Die technisch-gewerbliche Ausbildung basiert noch überwiegend auf der deutschen Sprache. Das aber könne so nicht bleiben, sagt Gerard Zenz.
Es ist ganz klar, wenn man jetzt andere Wege der Alphabetisierung andenkt im öffentlichen Luxemburger Schulsystem, wenn man jetzt Portugiesisch als Sprache, Englisch als Muttersprache mit reinbringt, dann muss man natürlich auch Berufsausbildung anders denken, als das bis jetzt der Fall war.
Es wird noch immer gebaut am internationalen Campus in Differdingen. Europa, sagt der Schulleiter, ermögliche es den Menschen, hinzugehen, wo sie wollten und zu arbeiten, wo sie wollten. Nun sei es an der Zeit, den Kindern, die mit den Eltern mitziehen, die gleichen Chancen einzuräumen.
Portugiesen in Luxemburg. Morgen berichtet Tonja Koch, wie portugiesische Fußballclubs in Luxemburg nach dem neuen Cristiano Ronaldo suchen. Das war Europa heute am Donnerstag. Ich bin Bastian Rudde, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verweise auf die Sendung Tag für Tag, gleich nach den Nachrichten. Darin geht es um einen ehemaligen Telekom-Vorstand, der sich via Fotografie fernöstlichen Weisheiten nähert. Tag für Tag, dann gleich mit meiner Kollegin Monika Dietrich.